soll heute Morgen wieder um einen Mann gehen, mit dem Jesus sich länger unterhalten hat, den Jesus kannte und im Laufe der Zeit vielleicht auch besser kennengelernt hat. So viel wissen wir da leider gar nicht darüber. Ein Mann, mit dem Jesus im Gespräch war. Ein Mann, der vielleicht auch dieser glimmende Docht war, von dem wir eben gehört haben. Dieser glimmende Docht, der da, noch so vor sich hin leuchtete, so ein bisschen, wo ein bisschen Sehnsucht war, aber wo viele Fragen waren und auch manches unklar. Jesus und Nikodemus, und den soll es heute Morgen gehen. Ein Mann mit vielen Fragen. Ein Mann, der diese Fragen aber mit Jesus klärt. Und ich lese zunächst den Text aus dem Johannesevangelium vor. Es sind ein paar mehr Verse, aber ich denke, das erlauben wir uns trotzdem, den Text im Zusammenhang zu hören. Johannes 3. Es war ein Mensch unter den Pharisäern, mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus führt das dann noch ein bisschen aus, aber der Text mag bis dahin dann mal genügen, dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Vielleicht ein paar Gedanken zu Beginn. Nikodemus, wer ist das eigentlich gewesen? Was war das für einer? Wir wissen aus dem Neuen Testament relativ wenig von ihm. Es gibt drei Stellen, wo er vorkommt, wo uns ein bisschen was beschrieben wird von ihm. Das ist die erste und wahrscheinlich auch die entscheidendste Stelle, die ausführlichste in diesem Gespräch mit Jesus. Nikodemus war ein Pharisäer, war ein Oberer der Juden, also er gehörte dem Sanhedrin an, diese 71 Personen, so die oberste Instanz der jüdischen Gesellschaft, die für Religion, Politik und Gerichtsbarkeit zuständig waren. Also wenn man da war, da ging es nach oben nicht mehr viel weiter. Da konnte man vielleicht noch König werden oder vielleicht Hohepriester, der noch mehr angesehen war. Aber das war so die oberste Schicht, die vorstellbar war. Er war ein Gebildeter, er war ein Lehrer. Israel hat auf ihn gehört. Interessant ist, dass Nikodemus mit solchen Worten auf Jesus zukommt und sagt: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, dass du von Gott gesandt bist, denn sonst könntest du diese Zeichen nicht tun. Ich finde das eine interessante Aussage, mit der Nikodemus da kommt. Wir wissen das, dass du ein Lehrer bist. Wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Dieses Wir meint wahrscheinlich die Pharisäer, die bei aller Kritik, die Jesus auch immer wieder geübt hat, eigentlich die Gruppe der Gebildeten und der Theologen waren, mit denen Jesus immer wieder zusammen war und unter denen auch engere Kontakte entstanden sind. Wir lesen das eigentlich von keiner anderen Gruppe unter den Schriftgelehrten oder Sadduzäern. Aber bei den Pharisäern gab es doch immer wieder auch engere Kontakte offensichtlich. Nikodemus kommt bei Nacht. Auch das wird hier in dem Text beschrieben und betont. Sicherlich eine gute Zeit, um sich zu treffen und zu diskutieren. Machen wir heute ja auch so. Aber vielleicht spielt auch damit rein so eine gewisse Unsicherheit und Furcht. Einfach, weil er hätte ihn ja auch im Tempel ansprechen können und da diskutieren können oder auf der Straße oder wo auch immer Jesus gewirkt hat, aber ein stilles Gespräch ist angesagt in diesem Moment. Wenn ich mich versuche, so ein bisschen in den Nikodemus hineinzuversetzen, dann würde ich sagen, das sind zwei Dinge. Auf der einen Seite eine große Sehnsucht, mehr zu erfahren, mehr zu lernen. Er war einer, der sein Leben lang geglaubt hat nach jüdischen Prinzipien, der Gott geliebt hat, der ihm dienen wollte. Und in Jesus hat er plötzlich irgendwas entdeckt, wo er den Eindruck wohl hatte, da könnte noch was mehr sein. Da ist vielleicht was, was ich noch nicht weiß. Eine gewisse Sehnsucht, aber auch eine gewisse Zurückhaltung, Furcht vielleicht. Das wird in der zweiten Stelle sehr, sehr deutlich, wo von Nikodemus die Rede ist. Da nimmt er Jesus vor dem Sanhedrin, vor dem Hohen Rat in Schutz, aber er kriegt auch Druck an dieser Stelle. Johannes 7 steht, dass wer das nachlesen möchte. Er nimmt Jesus einfach in der Form in Schutz, dass er sagt, verurteilt unser Gesetz denn jemanden, ohne ihn vorher gehört zu haben? Und er wird hart angefahren deswegen, weil er das tut. Also er hat sicherlich seinen Grund gehabt, auch zurückhaltend zu sein. Aber trotzdem auf der Suche, irgendwie mutig, irgendwie voll Sehnsucht und er wollte mehr von Jesus wissen. Was hat er wirklich verstanden? In diesem Moment, er hat viele Fragen und Jesus erzählt ihm manches und er reagiert immer wieder auch mit Unwissenheit, mit Unverständnis. Jesus redet hier, das ist ja das große Thema des Abends, von der Wiedergeburt, von einer neuen Geburt. Nikodemus war sicherlich keiner, der irgendwie an Reinkarnation glaubte oder so, überhaupt nicht. Aber das Einzige, was ihm dazu eingefallen ist, zu fragen, kann denn jemand zurück in den Leib seiner Mutter gehen? Natürlich nicht. Aber er hat offensichtlich das, was Jesus wollte, in diesem Moment nicht wirklich verstanden. Und in dem Gespräch sehen wir wieder, wie Jesus diesen Mann an der Hand nimmt, wie er ihn so Stück für Stück weiterführt und ihm immer wieder ein Stückchen mehr deutlich macht, was wichtig ist, wo es hinausläuft, was dran ist. Jesus betont hier von unterschiedlichen Aspekten aus gesehen eigentlich immer die gleiche Sache. Du musst von Neuem geboren werden, sagte er ihm. Oder du musst von oben geboren werden. Das kann man in beiden Richtungen übersetzen. Also eine Neugeburt, ein neues Leben, etwas Neues muss anfangen im Menschen. Von oben drückt vielleicht so ein bisschen aus, dass es von Gott kommen muss, dass es außerhalb vom Menschen kommen muss, dieses neue Leben, diese neue Existenz, von der Jesus hier redet. Aber du musst von Neuem geboren werden, um, so sagt Jesus hier, um das Reich Gottes zu sehen, um die Herrschaft Gottes, das Wirken Gottes zu sehen. Nikodemus war vielleicht ein Stück stolz, dass er das so sagte, wir erkennen dich ja als Lehrer an, du tust Wunder und Zeichen, du kommst von Gott. Aber das, was Jesus hier sagt, greift das auf und stellt es auch gleich oder bringt es ein Stückchen weiter noch und sagt, du hast aber noch nicht alles gesehen. Du musst von Neuem geboren werden, um das Wirken Gottes wirklich zu dich schauen, um wirklich zu verstehen, was Gott möchte und was sicher auch Jesu Auftrag ist. Das hat er bestimmt im Hinterkopf dann auch gehabt. Von Neuem, von oben geboren werden, sonst wirst du das Wirken Gottes in dieser Welt nicht verstehen. In einem weiteren Gedankengang, nachdem Nikodemus nachfragt, bringt das Jesus nochmal mehr auf den Punkt und sagt, wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, eine Stelle, über die viel, viel geredet, viel gesagt wurde auch schon, wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, der kann nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Manche verstehen im Wasser direkt die Taufe, dass das notwendig ist für den Eintritt in das Reich Gottes. Also oft auf der irdischen Ebene vielleicht die Taufe und dann auf der anderen Seite der Geist, der unser Leben erfüllt und der uns neues Leben schenkt. Ich denke, wenn man so in der Bibel guckt nach Zusammenhängen und auf dem Alten Testament mal schaut, ich möchte eine Stelle aus dem Hesekiel vorlesen, diese Kombination Wasser und Geist, die tritt öfters auf. Die haben die Propheten gebraucht, die finden wir auch im Neuen Testament. Und die Hesekiel-Stelle macht sehr schön deutlich, was von der Vorstellung eigentlich davon, wovon man da ausgeht. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich habe so den Eindruck, dass der Gedanke einfach der Reinigung und der Erfüllung mit Gottes Geist hier vordergründig ist. Darum geht es, dass ein Mensch, der sich auf Gott einlässt, gereinigt wird. Dafür ist sicherlich die Taufe ein Sinnbild, aber ich denke nicht, dass es hier erstrangig um die Taufe geht. Ein Mensch, der in Gottes Gegenwart tritt, muss gereinigt werden und er muss mit dem Geist Gottes, mit seiner Erkenntnis, mit einer neuen Gesinnung erfüllt werden. Das ist die Notwendigkeit, um in das Reich Gottes zu kommen. Der Wind, der Geist weht, wo er will, das sagt Jesus in dem Zusammenhang, um einfach deutlich zu machen, dass auch das wieder eine Sache ist, die letztlich der Mensch nicht allein in seiner Verfügungsgewalt hat. Der Geist wirkt und er entfacht etwas in dem Menschen. Der glimmende Docht wird vielleicht wieder neu entfacht und entzündet und fängt an zu lodern und zu brennen. Aber Gottes Wirken, diese Geburt von oben, ist einfach notwendig dafür. Reinigung und Erfüllung durch Gottes Gegenwart, durch seinen Geist. Und nachdem Jesus ihm das so erklärt hat, dann fragt der Nikodemus immer noch, ja, wie kann das denn geschehen? Und ich weiß nicht, Ungeduld ist vielleicht das falsche Wort, aber da fragt Jesus zum ersten Mal so ein bisschen vielleicht auch kritisch, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Also aus der Frage klingt für mich so ein bisschen durch, dass Jesus das erwartet hätte, dass Nikodemus jetzt Bescheid weiß, dass er das einordnen kann. Der kannte ja das Alte Testament, also diese Stelle war ihm sicherlich geläufig und vieles andere auch. Offensichtlich erwartet Jesus, dass Nikodemus ihn jetzt versteht. Aber, und er erklärt es ihm dann nochmal. Und er greift nochmal ein alttestamentliches Bild auf, eine Geschichte, die sehr bekannt ist, von Mose in der Wüste. Die Sache mit der Schlange, wo das Volk Israel wieder am Murren war, wo sie Gott nicht mehr leiden konnten, wo sie geschimpft haben, weil das alles nicht so war und nicht so in Ordnung war, wie sie sich es vorgestellt hatten und das Leben in der Wüste unbequem war. Die feurigen Schlangen kommen, Menschen werden gebissen, Menschen sterben. Und dann diese Begebenheit, dass Mose aufgefordert wird, eine Schlange auf einen Stab zu richten, aufzurichten. Und alle Israeliten, die diese Schlange ansehen, die da so erhöht worden ist, die sollen bewahrt sein oder die sollen gesund werden. Die sollen unter Gottes Schutz stehen. Diese Geschichte greift Gott auf, genauso wie Mose diese Schlange erhöht hat, einfach zum Heil für das Volk damals. Genauso muss der Menschensohn, muss er, Jesus Christus, erhöht werden, damit alle gerettet werden können. Damit die Liebe Gottes sich Raum bricht und greifbar wird und deutlich wird für die Menschen. Er greift wieder ein alttestamentliches Bild auf, in dem Nikodemus zu Hause war, um ihm deutlich zu machen, worum es geht. Aber er kommt jetzt ganz zentral auf seine Person eigentlich zu sprechen. Es geht um ihn, es geht um Jesus. Er ist das Zentrum, er ist derjenige, der erhöht wird und bei dem Vergebung und Gottes Liebe zu erfahren ist. Alle sind dazu eingeladen, alle, die vielleicht vorher gemurrt haben und niedergeschlagen waren. Bei Jesus ist das genauso. Wir dürfen alle kommen. Das ist das, wenn wir Jesus sehen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus um Vergebung bitten. Das ist, denke ich, das, was hier gemeint ist, was Jesus ihm auch sagt, mit Wasser und mit Geist ausgerüstet werden. Sich darauf einlassen auf ihn, Reinigung in Anspruch nehmen und von Gottes Geist, von seiner Erkenntnis, von seiner neuen Gesinnung erfüllt werden. Ich finde das eigentlich sehr spannend, dass Jesus hier von dem Wasser redet, von diesem Prozess der Reinigung, der notwendig ist. Eine Sache, die ganz zentral wichtig ist, die wir glauben und über die vielleicht doch nicht so oft gesprochen wird, wie man es vielleicht auch tun könnte oder sollte. Durch Jesus geschieht Reinigung, durch sein Opfer am Kreuz geschieht Reinigung, geschieht Vergebung von den Sünden. Ich habe eine Begebenheit gelesen von einem Missionar in Neuguinea, Albert Hofmann heißt der, sagte mir da eigentlich gar nichts, aber ich fand dieses Erlebnis, was er hatte, sehr interessant. Er hat das so beschrieben: mit den Einheimischen, mit den Papuas, die zum Glauben gekommen waren, haben sie das regelmäßig so gemacht, bevor sie getauft worden sind, gab es so eine Art Unterricht. Sie haben so die wesentlichen Glaubensdinge dann nochmal durchgesprochen und ist ihnen vermittelt worden. Und am Tag vor der Taufe, am Abend, wurde im Dorf ein großes Lagerfeuer dann oder ein großes Feuer entzündet. Und dann sind dann die sich taufen lassen wollen, gekommen und haben dann so ihre Bilder und ihre kleinen Götzenfigürchen, die sie hatten, und ihre Amulette und alles das, was so an altem Glauben oder am Aberglauben hing, das ist in diesem Feuer verschwunden, das wurde da reingeworfen. Und eine Frau kam eines Abends und ihr fiel es offensichtlich schwer. Sie ging zu dem Feuer mit den Dingen in der Hand und wollte es reinschmeißen und dann wieder zurück. War am Überlegen und ging wieder zum Feuer und hin und her, und er sprach sie dann einfach an, und es war dieser Frau eine große Not, mit der Vergangenheit an dieser Stelle zu brechen, mit der Vergangenheit, wo die ganze Familie, wo vielleicht Eltern, Verwandte mit dranhingen, das hinter sich zu lassen und da einen völlig neuen Weg einzuschlagen und sich da loszulösen. Ich glaube, das kann manchmal schmerzhaft sein, aber mit Jesus zu gehen heißt auch, dass wir diese Reinigung in Anspruch nehmen, und es heißt auch, dass unsere Gesinnung sich verändert, dass da ein Wandel, eine neue Werteordnung in Kraft tritt in uns und dass sich etwas verändern soll, auch wenn es unterm Strich vielleicht schwer ist und nicht so einfach zu praktizieren. Jesus bietet uns aber dieses Wasser der Reinigung an. Umkehren und dann umdenken, eine neue Gesinnung bekommen. Ich glaube, das gehört zusammen. Und ohne dieses Reinigen werden wir auch mit dieser neuen Gesinnung letztendlich Schwierigkeiten haben. Von oben her geboren zu sein, wir haben das eben in den Liedern gesungen, die waren sehr fröhlich, sehr euphorisch an der einen oder anderen Stelle. Und ich muss sagen, das macht mir einerseits viel Freude, mich auf solche Gedanken einzulassen. Und andererseits wissen wir aber doch, dass das christliche Leben nicht immer so ist, dass es auch andere Aspekte hat. Ein Chinesen, der zum Glauben gekommen war, wurde gesagt, dass er, nachdem er Jesus lieb gewonnen hatte und das deutlich geworden war, so in der Öffentlichkeit, es ging relativ schnell, und aus einem sehr, sehr wohlhabenden Mann ist ein relativ armer Mann geworden, weil die Leute sein Geschäft boykottiert haben, weil sie bei ihm nicht mehr gekauft hatten. Und sein großes Besitz, sein großes Haus, sein großer Garten, das war ruckzuck verloren, und er lebte klein und relativ bescheiden. Und er wurde mal von Freunden darauf angesprochen, auf seinen doch jetzt sehr, sehr, ich weiß nicht, ob man es noch Garten nennen kann, dieses sehr, sehr kleine Fleckchen Erde vor seinem Haus, was da noch war. Ja, und er sagte auch, ja, es ist klein, es ist nicht mehr so lang und es ist nicht mehr so breit. Und dann hob er den Arm zum Himmel hoch und sagte, aber es ist sehr hoch. Und er blickte zum Himmel. Und ich glaube, das ist vielleicht die Perspektive, die in dem Fall notwendig ist. Dieses Neuerfülltsein, dieses Neugeborensein von Gott. Das heißt nicht, dass immer alles so wunderbar und alles klar gehen muss. Bei Jesus war das im Leben nicht so. Es war nicht immer alles Friede und Freude. Auch bei Paulus nicht und bei vielen nicht und bei uns auch nicht. Wir wünschen uns das und Gott schenkt uns das manchmal, aber es ist nicht immer so. Aber diesen Blick zum Himmel, dass vielleicht unsere kleine Existenz beschränkt und eingeschränkt ist, aber dass wir trotzdem eine große Freiheit und diesen Blick zum Himmel haben dürfen und wissen, dass Gott da ist. Gott hat uns nicht immer die wunderbaren Dinge versprochen, aber er hat uns versprochen, bei uns zu sein. Nicht immer, dass alles toll ist und gut ausgeht nach unseren Vorstellungen, aber er wird da sein. Und es ist das Beste, ihm nachzufolgen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Schwester Gerda aus der katholischen Kirche. Wir sitzen da manchmal ja um Gottesdienste zu besprechen und dann gemeinsam zu planen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Da sagte sie das einmal: Wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann ist nicht klar, wie es ausgeht. Und dann ist auch nicht klar, wo ich ankomme. Aber es ist das Beste, was wir machen können. Es ist das Beste, worauf wir uns einlassen können, dass wir seine Wege gehen. Auch wenn das Resultat vielleicht bescheidener ausfällt, als man sich das selbst wünscht. Ich glaube, dieser Text ist eine Aufforderung für uns, nicht nur für den Nikodemus damals, dass wir uns ganz auf Gott einlassen, vielleicht zum ersten Mal, diese Reinigung in Anspruch nehmen, dass wir Gott um Vergebung bitten, dass wir ihn bitten, dass er uns erfüllt mit seinem Geist und diese neue Gesinnung in uns schenkt. Aber ich glaube, das ist ein Schritt, den wir auch immer wieder in unserem Leben tun können, tun müssen, einfach um in unserem Glauben zu wachsen und voranzukommen. Es ist eine Aufforderung, dem Raum zu geben, diesem Bad der Wiedergeburt, wie es im Titusbrief heißt, und der Erneuerung durch den Geist. Das sind auch wieder diese beiden Begrifflichkeiten, die Paulus in diesem Brief aufgreift. Reinigung und dann das Orientiertwerden, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Lassen wir uns darauf ein, immer wieder neu. Ich habe oft so den Eindruck, dass der Knackpunkt ist, dass man das weiß, wie es ist. Und dass die konkreten Schritte des Gehorsams dann oft schwierig sind. Mir ist das so deutlich geworden an der Sabine Ball, die ja vor kurzem verstorben ist. Sie war ja vor gar nicht allzu langer Zeit mal in Jena und wir hatten sie dann einen Mittag auch bei uns zum Mittagessen zu Hause. Und die Art und Weise, wie sie da in aller Schwachheit, sie war ja schon eine alte Frau, da saß, aber hellwach, so in ihrem Geist und voller Ideen, voller Vision eigentlich für ihr Leben und auch für andere, für den Stoffwechsel, der sie ja erfüllt hat, diese Sache, die da zu tun war. Aber was man an ihren Erzählungen, an ihrem Leben eigentlich immer wieder ablesen konnte und was für mich großes Vorbild ist und auch eine Herausforderung ist, wir sehen immer das Tolle hinterher, dass Gott etwas gewirkt hat. Aber die kleinen Entscheidungen, wo es schwierig war, gehorsam zu sein, dem Heiligen Geist immer wieder Raum zu geben, dem nachzugeben, sich selbst vielleicht ein Stück zurückzustellen und das zu tun, was Gott möchte, das kriegt man dann so im Detail nicht mit. Man sieht es eigentlich nur an der Ausstrahlung und an der Freude, die solche Menschen dann mit sich tragen und die einfach von ihnen ausgeht. Ich glaube, Jesus bietet uns das hier an. Diese Erneuerung durch Wasser und Geist. Lasst euch dazu ermutigen, das immer wieder für euch auch anzunehmen. Euch zu reinigen, euch Gott anzuvertrauen, um seinen Geist zu bitten, dass er euch erfüllt und dass er euch weiterdringt. Und ich glaube, ein Schlüssel dafür ist einfach so einfach ist manchmal gar nicht, ist der Gehorsam in unserem Alltag, in den großen und wahrscheinlich noch viel mehr in den kleinen, so täglichen Entscheidungen, die wir treffen, uns wirklich auf Gott einzulassen. Amen.